Wohin wollen wir? Eine Frage, die man im Großen und Ganzen unser Leben stellen kann, aber auch sehr banal. Also banal natürlich, zum Beispiel, wenn uns die Frage geht, wohin geht's in Urlaub? Wohin wollen wir in Urlaub fahren? Manche verbringen dann Stunden damit, sich zu überlegen, wohin die nächste Urlaubsreise geht. Andere entscheiden sich, gleich daheim zu bleiben. Wieder andere machen es vielleicht wie jenes Ehepaar, das eine Karte von Europa an den Kühlschrank hängt. Und dann stellen die zwei sich da mit Darts vor die Karte an ihren Kühlschrank und vereinbaren, also dort, wo wir hintreffen, aus den zwei Treffern wählen wir dann unser Urlaubsziel aus. Ja, gesagt, getan, ich verrate keine Namen, die zwei werfen ihre Dartpfeile und tada, in diesem Sommer geht's für 3 Wochen hinter den Kühlschrank. Ja, manchmal herausfordernd mit der Frage, wohin, aber nicht besser die Frage, woher. Woher kommst du? Neulich antwortete jemand auf die Frage, woher kommst du mit Australien? Woraufhin das Gegenüber zurückfragte, Australien? Wo bitte ist Australien? Also auch mit dem Woher ist nicht immer ganz so klar. In unserem Bibelwort für heute geht es genau um diese zwei Fragen. Natürlich nicht so banal wie jetzt hier mit hinterm Kühlschrank oder Australien oder sonst etwas, sondern Hagar, eine der Hauptpersonen unserer Begebenheit heute, bekommt von einem Boten Gottes genau diese Frage gestellt. Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Natürlich eben nicht mit so banalen Alternativen wie Australien oder Kühlschrank, sondern grundlegender für unser Leben. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und leiten soll uns dabei die Erfahrung von Hagar und von Sarai und Abraham im für den heutigen Sonntag vorgegebenen Bibeltext. Ich lese uns aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai, so gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wo kommst du her? Fragt der Engel Hagar damals im frühen 2. Jahrtausend vor Christus diese Begebenheit. Und sie erwidert: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Hagar muss Gottes Boten eingestehen, dass sie davongelaufen ist. Ja, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte? Deine Sehnsucht und dein Frust? Gab es das in eurer Familie auch schon, dass jemand mal bockig aus dem Haus davongelaufen ist? Vielleicht war es gar nicht der innere Bock, sondern der Schmerz, der einen Menschen hinausgetrieben hat, oder die Sehnsucht oder eine verfahrene Situation. Ich gehe woanders hin. Hier sind wir doch alle viel zu verbohrt. Ich gehe. Mich braucht man hier ja eh nicht. Ich gehe. Lass ich mir nimmer bieten. Aber vielleicht nicht nur so zwischenmenschlich, sondern auch geistlich. Ich steig aus. Gott, den gibt's doch eh nicht. Und wenn es ihn gibt, dann hat er mich vergessen. Und jeder von uns kann vermutlich seine eigenen Fluchtpunkte, Erfahrungen dazulegen. Und er denkt, ach, zwischenmenschlich oder auch mit Gott. Es gibt sicher keine Pauschalantworten an der Stelle. Und es ist gut, dann auch individuell zu schauen und miteinander auf dem Weg zu sein. Deutlich aber wird schon hier in unserer Szene, fliehen ist nie die richtige Lösung. Und es lohnt sich, genauer hinzugucken, und es ist auch kostbar zu sehen, wie Gott reagiert. Interessant auch, Hagar in unserer Geschichte ist gar nicht die Einzige, die flieht. Ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt. Abram und Sarai, die sind schon lange vor ihr auf der Flucht. Er haut einem doch den Vogel raus, man kann es nicht anders sagen, ein Kapitel direkt davor, also wirklich kurz vorher, zeigt Gott Abraham einen offenen Himmel und sagt zu ihm, betrachte den Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn, also der war fromm. Er und seine Frau, sie hatten Gott lieb, sie haben mit ihm gelebt, sie hatten mit ihm schon eine Geschichte und Gott mit ihnen und die sehen sie auch sehr klar und trotzdem fliehen sie. Oder von mir aus auch wie auf der Autobahn, ja, kennt auch jeder von uns im Stau und denkt, mal, links läuft es gerade ein bisschen besser, wutsch, rüberziehen schnell, jetzt läuft es rechts wieder ein bisschen schneller, rüberziehen. Oder von mir aus auch das Bild im Wartezimmer beim Arzt, auch ja, das kennt jeder, ihr sitzt beim Arzt im Wartezimmer, dauert das heute lang, es wird immer knapper mit dem Folgetermin, wieso braucht die heute so ewig? Was? Der ist aber erst nach mir gekommen. Wieso darf der jetzt schon rein? Und der auch. Hey, die haben mich vergessen. Ich muss jetzt gleich mal zur Sprechstundenhilfe und fragen, was da los ist. Kennt ihr das auch? Also ich zumindest kenne es. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige? Na, ich glaube nicht, so ein paar lachen. Also, woher kommst du und wohin gehst du? Ein erstes im Wartezimmer Gottes. Glaube beinhaltet Geduld. Im Wartezimmer Gottes. Glaube beinhaltet Geduld. Wenn wir nochmal reinschauen hier, wie es losgeht. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd. Was überkommt die beiden, auch nach ihrer Geschichte mit Gott und nach seiner Zusage und Verheißung, dass sie diesen Weg einschlagen? Ja, natürlich, am Anfang war alles gut. Sarah meint's gut, Abraham findet's gut, Hagar tut's gut, Hagar tut's richtig gut, Mutter zu werden. Abraham findet's ungemein gut, ein Kind zeugen zu dürfen. Und Sarah meint's mit sich selber auch nur allzu gut, hofft sie doch mit Hilfe der Leihmutter, ihre bedrohte soziale Geltung verteidigen zu können. Alles gut? Nichts gut aus diesem scheinbar guten Anfang, weil Gottes guter Weg ein anderer ist. Und der menschliche Weg der Ungeduld raus aus dem Wartezimmer Gottes führt weg von Gott. Erste Pointe heute Morgen, Glauben ohne Warten ist kein Glaube. Und das zieht sich durch die Bibel und auch durch unser Leben. Glaube beinhaltet Geduld. Sonst handelt es sich nicht um Glauben. Glaube wartet auf den, der helfen kann und läuft nicht aus der Arztpraxis davon. Römerbrief, Paulus, Kapitel 8. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Und unser einer, ja, das liegt in uns drin, wir wollen die Wartezeiten verkürzen, mögen wir nicht. Aber dabei kommt meistens nichts raus. Es gibt keinen Glauben ohne Warten und Geduld. Tammy Neuscheler unter uns hat das erlebt, im Wartezimmer Gottes zu sitzen. Komm doch mal nach vorne und nimm uns mit rein in deine Wartezimmererfahrung und ich komme runter. Genau, da haben wir ein Mikro. Bitte schön, Tammy, mit welchem Thema saßt du schon im Wartezimmer Gottes und wie war es dort und was hat dir beim Warten geholfen?
Ich saß mit dem Thema im Wartezimmer Gottes, wie geht's nach meinem Studium weiter? Das war eine große Frage für mich und eigentlich dachte ich habe eine klare Antwort. Ich habe mich beworben und habe eine Absage bekommen und die Tür ging zu. Und ich saß in diesem Wartezimmer und habe Gott gefragt, Gott, was ist mein Weg, wo willst du mich haben? Und kurz drauf, bei einer Autofahrt, saß ich im Auto und ein großer Milan fliegt ziemlich nah an meiner Scheibe vorbei und es hat mich an meinen Konfispruch erinnert. Aus Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und mir ist dieses Wort harren in Kopf oder ist mir so vor Augen geblieben und ich habe danach auch erstmal gegoogelt, was harren eigentlich bedeutet. Und es heißt so viel wie geduldiges Warten. Und ich dachte, okay, Gott, dann warte ich mal auf dich. Und es war kein schönes Gefühl. Es war, ja, ich glaube, niemand sitzt gerne im Wartezimmer. Niemand weiß gern, hat gerne Ungewissheit vor sich und weiß nicht, wie es weitergeht. Meine Freunde um mich herum, die wussten langsam alle, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Zumindest irgendeine Richtung hatten sie und ich wusste gar nichts mehr. Und habe mich dann auch mal vorsichtig so auf Online-Portalen umgeguckt nach Berufen und habe darauf eine Postkarte geschickt bekommen mit dem Vers Be still and wait, sei still und warte. Und dachte, okay Gott, dann warte ich. Und es ist lange nichts passiert und ich wurde immer unruhiger und immer unruhiger. Und morgens in meinem Andachtsbuch ging es am 20. Juli darum, um diesen Vers aus Jesaja 40, Vers 31. Und Oswald Chambers schreibt dazu, wenn wir um Führung bitten, müssen wir auch still sein und warten. Und ich dachte, dann warte ich noch länger, aber es wird langsam Zeit, Gott. Und ich hatte immer mehr Zeit zum Nachdenken, auch meine Prüfungen, meine letzten waren geschrieben und ich habe nur noch auf meine Graduierung gewartet. Und in meinem Andachtsbuch stand am 27. Juli, eine Woche später, wenn Jesus dir etwas nahelegt, weiche nicht aus, tue es, selbst auf die Gefahr hin, als fanatisch zu gelten, du musst tun, was Gott dir sagt. Und ich weiß noch, ich habe an dem Tag Fenster geputzt und hatte noch mehr Zeit zum Nachdenken und ich habe es fast nicht ausgehalten. Und abends saß ich auf dem Klo und wir haben so ein Buch auf dem Klo liegen. Ich gucke da eigentlich nie rein, aber an dem Tag habe ich reingeguckt und von Spurgeon und er schreibt an diesem Tag, lasst uns auf den Herrn harren und still sein. Es gibt keinen Anlass für den geringsten Zweifel. Und ich dachte, ja, Gott hat irgendwie Humor und es ist anscheinend eine ziemlich kräftige Zusage, dass ich noch warten soll. Und tatsächlich hat Gott eine Woche später eine Tür aufgemacht für ein Praktikum. Einen Monat später hatte ich ein Bewerbungsgespräch und konnte kurz drauf an meiner Stelle anfangen. Und den Weg dorthin hat es gebraucht. Gott hat in der Zeit ganz viel in mir verändert. Ich hätte zu der Tür vorher niemals Ja gesagt. Und dann im Juli konnte ich dazu Ja sagen. Und für mich hat es diese Wartezeit gebraucht. Gott macht's gut, Gott hat es rechtzeitig gemacht, auch wenn es sich für mich ganz schön nagend war und aufreibend.
Danke dir fürs Erzählen und ich lege dazu, für uns als Kirchengemeinde war das auch das Allerbeste, was passieren konnte, dass sie gewartet hat. Sie ist bei uns im Kindergarten inzwischen als Erzieherin. Genau, also ich bin heilfroh und Gott dankbar, danke Jesus, dass er ihr es aufs Herz gelegt hat und du keine Dummheiten begangen hast, da irgendwie mal auszuscheren aus dem Wartezimmer Gottes. Tamara, wenn du, ich vermute, dass du nicht die Einzige bist, die Wartezimmererfahrungen hinter sich hat, hast du einen Tipp, wie umgehen mit Wartezimmererfahrungen?
Ich glaube, Gott suchen und zuhören, was er sagt, ihn suchen in seinem Wort, im Gebet. Und eine andere Sache, die mir geholfen hat, ich wusste, Gott hat mich auch schon mal geführt von meinem FSJ hin zu meinem Studium. Und sich solche Sachen aufzuschreiben, wo man Gott erlebt hat, wo Gott treu war und wo Gott einen geführt hat und sich dann daran wieder zu erinnern in solchen Zeiten, wo man wartet.
Hey, vielen Dank dir. Danke. Wo kommst du her? Wo gehst du hin im Wartezimmer Gottes? Glaube beinhaltet Geduld. Vielen Dank fürs Reinnehmen, Tammy, in deine persönliche Wartezimmererfahrung. Ich möchte mit euch noch ein paar Linien dem Bibeltext entlang gehen. Deshalb ein zweites im Wartezimmer Gottes. Auf welche Stimme hörst du? Auf welche Stimme hörst du? Wer wartet, der hört natürlich 1000 Stimmen. Also völlig klar, 1000 Eindrücke, Überlegungen in uns von außen kommend. Das sind wir offen und sensibel und suchen ja auch Antworten. Und so macht es auch hier Abraham. Wir lesen von ihm, Abraham hörte auf Sarai. Ich muss gleich mal dazu sagen, wir Männer können nichts Besseres machen, als in 99,99% aller Fälle auf unsere Frauen zu hören. Alles andere gibt nur Stress. Erspart eine Menge Ärger zu hören, bis vielleicht auf das 1%, wo deine Frau oder man kann es auch rumdrehen, dein Ehemann einen Vorschlag macht, der an Gott vorbeigeht. Und dann ist unser Job zu sagen, nein, nein, nein und nochmals nein, das ist nicht. Sarah war ja fromm, sie wollte Gottes Ziele verwirklichen. Aber nicht ihr Problem, das Problem von ihr war, dass sie Gottes Ziel nicht auf seine Weise verwirklichen wollte. Es reicht nicht, dass wir Gottes Willen im Blick haben. Auch der Weg dorthin muss Gottes Weg sein. Und wir können nicht über einen ungerechten Weg zu Gottes Gerechtigkeit kommen. Bei Gott heiligt niemals der Zweck die Mittel. Und dort, wo wir ungeduldig an ihm vorbeileben, und das nennt die Bibel Sünde, an ihm vorbeileben, das alte Wort, aber heißt nichts anderes als Zielverfehlung vorbei an Gott, da entsteht Schaden. Und deshalb braucht es unser Ohr bei Gott. Und es ist so wichtig, dass wir sein Wort auch kennen, dass wir ihn kennen. Der Wochenspruch heute, den wir vorhin gehört haben, meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Aber da hilft es, dass wir auch die Stimme gewohnt sind. So wie wir einander die Stimme am Telefon sofort erkennen, so ist es auch hier im Glauben. Dort, wo wir in seinem Wort lesen, im Gottesdienst, persönlich daheim, ja, da haben wir auch ein Gespür für seine Stimme. Und dann kann es so gehen, wie es Tammy erzählt hat, dass sie sehr klar gesehen hat, was dran ist. Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So im Bibelwort für diese Woche. Also, im Wartezimmer Gottes, Glaube beinhaltet Geduld, das Erste. Im Wartezimmer Gottes, das Zweite, die Frage, auf welche Stimme hörst du? Und die Ermutigung, dass wir auf Gottes Stimme hören. Und das Dritte, die Mahnung, die unsere Begebenheit auch uns mitgibt. Ja, Sünde richtet Schaden an. Sünde, das, wo wir nicht auf Gott hören, wo wir an ihm vorbei entscheiden. Schaden ist vorprogrammiert, da ist unsere Begebenheit ja voll davon, wenn wir's, kann man zügig der Reihe nach durchgehen, da ist gleich am Anfang dieser Stolz, der da plötzlich da ist bei Hagar und ihre Überheblichkeiten, ihre Verachtung, wenn wir lesen, als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Wörtlich wurde Sarah gering, leicht in ihren Augen. Ha, jetzt ist doch offensichtlich, wer hier nicht kann und wer kann. Der Abraham kann, der Sarah kann nicht. Du, Sarah, bist Problem. Aber zum Glück gibt es ja mich, Hagar, und damit ist der Ehestreit, und das ist der nächste Schaden, vorprogrammiert. Der zweite Schaden, dieser Ehestreit, da sagte Sarai zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Ah, was für eine eheliche Kommunikation. Ich will jetzt nicht genauer nachfragen, wer solche, vermutlich ist das nicht ganz unsere Wortwahl, aber wow, ja, hier geht's rund und fliegen die Fetzen im Haus Abraham. Und es geht gerade so weiter. Die Spirale geht weiter und Rache, der nächste Schaden. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Sarah rächt sich an Hagar Und wieder die Konsequenz, sie flieht. Doppelter Schaden, der hier auch in der Rache und durch die Rache entsteht. Und schließlich weitet sich das Ganze in unabsehbare Folgekonflikte. Wir lesen, dein Sohn wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern. Jetzt wörtlich, ist eine sehr wörtliche Übersetzung, setzt er sich vors Gesicht, was für ein Bild. Aber klar, in der Botschaft unabsehbare Folgekonflikte. Und wer weiß, welche Früchte wir noch heute im Nahen und Mittleren Osten davon erleben, von dem, was diese Begebenheit damals schon aufzeigt und was wir auch heute Nacht wieder erleben mussten. Vorsicht vor zu vielen Detaildeutungen, und trotzdem sind hier schon Wege gebahnt für Konfliktsituationen, auch in dieser Region. Ein viertes, wo kommst du her und wo gehst du hin? Im Wartezimmer Gottes. Wow, Botschaft hier, kehr zurück, weil Gott nach dir sieht. Der Engel fragte, wo kommst du her und wo gehst du hin? Unsere Frage heute Morgen. Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Also kehre zurück in der Situation, nach dem, was war, nach dem, was man selber vielleicht auch getan hat und wie eins das andere ergeben hat. Und jetzt zurück, er geht gar nicht. Völlig abgefahren. Ich glaube, wir können uns reinfühlen. Und trotzdem die Frage, oder zu sehen, Gott legt das aufs Herz und es ist der Weg, den er in dieser kaputten Situation bahnt. Und es ist ein Wunder und ein Vorrecht, dass wir einen Gott haben, der im Chaos unseres persönlichen Lebens oder auch im Chaos dieser Welt bereit ist, Wege zu gehen und nicht sagt, ich lasse den Rollladen runter, macht euren Stiefel, was ihr wollt. Es ist ja kostbar, dass Gott hier einen Weg öffnet, einen Weg des Friedens und zur Heilung und zur Zukunft. Die Baustellen sind da, es ist passiert, was passiert ist, man kann es nicht rückgängig machen, und trotzdem zeigt sich Gott hier auch uns als ein Gott, der in den Baustellen unseres Lebens und wo wir Schrott gebaut haben, dass er Wege öffnen will. Ein Geschenk und ein Wunder. Gott legt Hagar aufs Herz, zurückzugehen. Aber es ist wohltuend dann auch zu sehen, dass er sie und uns nicht nur zurückgehen heißt, sondern auch mitgibt, was sie und wir für den Weg brauchen. Auch das finde ich deshalb an dieser Szene so stark. Und plötzlich lesen wir von einer erfüllten und neu gestärkten Hagar. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Gott, der mich sieht. Gott, der nach mir sieht. Wenn dir im Wartezimmer Gottes das Warten schwerfällt, dann zeigt dir Hagar heute den Gott, der dich sieht, möchte ich dir zusagen heute Morgen, in deine Situation hinein, wo du das Gefühl hast, hey, ich brauche Lösung. Gott sieht und er sieht dich und sieht deine Situation. Und dort, wo du dich nach Wertschätzung sehnst, war ja bei Hagar und Sarah auch ein ganz großes Thema. Wertschätzung, Achtung, gesehen werden. Ich möchte es dir in Jesu Namen zusagen. Er sagt dir, ich sehe dich. Wow, was kann uns Besseres passieren als einen Gott, der dich sieht? Und Gott geht dir nach. Auch das sehen wir hier. Dort, wo du das Gefühl hast, fliehen zu müssen oder dich vielleicht auch schon verrannt hast, sagt dir Gott zu, nein, ich habe dich nicht vergessen. Und dort, wo du mich schon am liebsten vergessen hättest, ich habe dich nicht vergessen, ich gehe dir nach, ich bin da, komm, lass es uns nochmal probieren. Oder wo du vielleicht auch in diesen Tagen in einer Konfliktsituation stehst und der Entscheidung her musst und du eigentlich das Gefühl hast, die Entscheidung, die ich gerade dabei bin zu treffen, die ist falsch, die ist nicht richtig, aber ich weiß nicht, wie weiter sonst, dann sagt dir Gott jetzt auch zu, du, gemeinsam finden wir eine Lösung. Vielleicht hilft es auch, auf jemanden zuzugehen, wo du Vertrauen hast und das Gespräch zu suchen, um nochmal einen Blick von außen zu haben. Aber wenn du spürst, es ist eine falsche Entscheidung, die ich dabei bin zu treffen, dann triff sie nicht und lass dir von Gott heute zusagen. Ich bin da, ich sehe dich, ich sehe deine Situation, wir finden gemeinsam eine Lösung. Und Gott kennt deine Geschichte. Und wenn Gott etwas kennt, in der Bibel meint das immer nicht nur was im Kopf, dass er halt weiß, sondern kennen heißt bei Gott immer, ich nehme es auf mein Herz. Wenn Gott deine Geschichte kennt, dann heißt das nicht weniger als, ich nehme dich und deine Geschichte auf mein Herz. Vielleicht habt ihr heute Morgen auch daheim schon Streit gehabt und vielleicht ist deshalb auch einer von euch daheim geblieben. Weißt du, was heute über deiner Familie geschrieben steht? Der Herr sieht nach dir. Ich möchte es euch zusagen, der Herr hat gesehen, was los war. Gott hat gesehen, woher du kommst und was war und was sich zugetragen hat und wo ihr euch auch verrannt habt. Ja, vielleicht ist da manchmal dann auch die Ungeduld und dann kann eine Sache nicht warten und man drückt aufs Gaspedal und schert raus und dann knallt es ausgeschert mit einem blöden Wort, mit einem unnötigen Kommentar oder einem konkreten Unrecht. Hey, es ist kein Problem, zurückzukehren, auch wenn es für uns ein Riesenproblem ist. Gott ist da und Gott geht mit. Zurück zu Gott und zurück in die Versöhnung. Ich komme zum Schluss. Woher kommst du, wo kommst du her und wo gehst du hin? Diese Frage möchte ich von unserer Szene her euch uns heute Morgen mitgeben. Die Frage dieses Engels erinnert uns daran, deine Geschichte ist Gott nicht egal. Auch wenn Gott für dich irgendwie in weite Ferne gerückt ist, deine Geschichte ist ihm nicht egal und deine Zukunft ist ihm ein Herzensanliegen. Am Kreuz hat Jesus den Beweis dafür gegeben, dass es so ist. Hier ist Versöhnung. Versöhnung auch für deine Geschichte. Und hier ist Zukunft am Kreuz, auch mit dem, was an Herausforderungen auf dich wartet. Ja, es gibt Herausforderungen, die heftig sind. Aber hier ist die Zukunft, dass Jesus da ist. Der gute Hirte, der trägt. Misericordias Domini heißt der heutige Sonntag, aus der Kirchengeschichte lateinisch herkommend, zu Deutsch Barmherzigkeit Gottes. Menschen, die in einer Misere sind, sollen die Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Ich schließe mit dem Bild des guten Hirten, der sein Schaf trägt. So trägt Jesus dich. Er sieht dich und er geht dir nach als dein guter Hirte und will dich nach Hause tragen, in den Situationen heute und wenn es um unsere Ewigkeit geht. Er will heimtragen, lass dich tragen. Vater im Himmel, wir beten dich an für deine Barmherzigkeit, dass du nicht den Rollladen runterlässt, wo wir eigene Wege gehen, sondern nachgehst. Danke für deine Geschichte, die du mit uns schreibst und wo du immer wieder hineinsprichst und uns zu dir zurückziehst. Vergib, wo wir trotz deiner Liebe und deiner Güte und auch deinen vielen Verheißungen und deiner Treue so oft selber kleingläubig sind, ungeduldig, eigene Wege gehen, anstatt auf dich und auf deinen Weg im Glauben zu warten. Herr, darum bitten wir dich, lass uns glaubensstark auf dich warten und dir vertrauen. Auf dich wollen wir sehen und uns nicht von unseren Sehnsüchten und Sorgen leiten lassen und schon gar nicht aus der Bahn werfen. Du bist doch der Hirte, der mich trägt, selbst dann, wenn Leid mein Leben prägt. Wenn mich mein Weg durch dunkle Täler führt, bleibst du doch stets bei mir. Du bist und bleibst mein Ursprung und mein Ziel. Amen.